Der junge Priester zitterte, während er Oldrichs Kelch mit Rotwein füllte. »Nicht so hastig«, sagte der Kardinal mit jener Ruhe, die jeder im Papstpalast als Drohung empfand. »Wein schenkt man langsam ein, sonst kann er seinen Geschmack nicht entfalten.« Der Junge versuchte nervös, dem Wunsch des Kardinals nachzukommen. Oldrich genoss die Furcht, die er dem Jungen einflößte. Er hätte stundenlang dabei zusehen können, wie er sich vor ihm wand. »Lasst mich euch zeigen, wie man es richtig macht.« Oldrich griff nun zum Krug und füllte den Rest des Kelches eigenhändig und mit quälender Langsamkeit. Und während der Junge auf den Kelch starrte, mit zuckenden Wangenmuskeln und bebendem Adamsapfel, sah Oldrich nur ihn an und ergötzte sich an diesem köstlichen Schauspiel der Furcht. Schließlich verbeugte sich der Junge demütig und eilte zur Tür. »Wartet«, sagte der Kardinal. »Hat der Heilige Vater verlauten lassen, wie lange ich hier auf ihn warten soll?« Der Priester fuhr herum. »Nicht lange, das war alles, was er gesagt hat.« »Ihr dürft euch entfernen.«
»Danke, Eminenz.«
Und schon war der Junge aus dem Saal geflohen. Während der Kardinal einen tiefen Zug trank, atmete er den Duft des Weines ein. Er kam wohl eben erst aus dem Fass, das Aroma war noch scharf und streng. Trotzdem nahm er einen zweiten Schluck. Der Saal befand sich im oberen Stockwerk des Papstpalastes und hatte zwei hohe Fenster. Die Läden waren geschlossen, es war bereits spät am Abend. Oldrich erhob sich und schritt langsam auf und ab. Er wartete gespannt auf eine Nachricht des Bethaniers. Musste er nicht längst zurück sein? Überhaupt hatten Oldrich in den vergangenen Tagen erstaunlich wenige Botschaften erreicht. Nicht ein einziges Wort über den Kreuzzug der Jungfrauen. Dabei zweifelte er nicht, dass die Magdalena mittlerweile tot war. Aber konnte Violante so größenwahnsinnig sein, den Heerzug ohne ihre Predigerin zu führen? Zuzutrauen war es ihr. Möglicherweise war Violantes Kreuzzug der Grund, weshalb Innozenz ihn sprechen wollte. Sein Bote hatte es dringend gemacht. Umso verwunderlicher, dass der Heilige Vater ihn nun warten ließ. Oldrich wanderte tief in Gedanken versunken, als ein Stich im Magen ihn zusammenzucken ließ. Ein Flammenstoß raste durch seine Gedärme, explodierte gleich darauf in seinem ganzen Oberkörper und legte sich auf seine Lunge. Oldrich beugte sich nach vorn, beide Hände gegen den Bauch gepresst, als ihn die nächste Schmerzattacke traf. Er krachte aufs Steißbein und wälzte sich keuchend auf die Seite. Konvulsionen schüttelten seinen Körper. Seine Hände krallten sich um seine Kehle, als wollten sie das Fleisch aufreißen, um endlich Luft hineinzulassen. Der seltsame Duft im Wein, die späte Einladung, die lange Verzögerung, das Zittern des jungen Geistlichen. Am anderen Ende des Saals wurde die Tür zu den Papstgemächern geöffnet. Innozenz betrachtete den sterbenden Kardinal ohne Regung. Karmesin blieb ein Rätsel, auch nach all den Tagen auf See. Die Konkubine hielt sich von allen fern, mit Ausnahme von Jorinde. Alle waren übereingekommen, nie einem flinkeren und kaltblütigeren Geschöpf begegnet zu sein. Die Art und Weise, wie sie dem Attentäter die Kehle durchgeschnitten hatte, hatte selbst Berengaria beeindruckt. Nach dem Mordanschlag hatte Saga einige Tage im Bett verbracht. Die Wange mit der vernähten Wunde brannte wie Feuer und war nach einer Woche erstmals an Deck gestiegen. Zunächst trug sie einen Verband, der oben auf dem Kopf verknotet war und ein Kissen aus Blättern, Kräuterpaste und irgendeiner stinkenden Substanz auf ihrer Wange hielt. Jetzt, 4 Tage nach ihrem ersten Erscheinen an Deck, trug sie keinen Verband mehr, sondern nur eine Schicht aus Heilsalbe. Das Wetter war heiß und schwül. Durst war auf allen Schiffen zu einem ernsten Problem geworden. Aber Kapitän Angelotti weigerte sich, öfter als bisher zu ankern und Trinkwasser an Bord zu nehmen. Seit dem Niedergang des Byzantinischen Reiches tummelten sich Gesetzlose an den Küsten des zerfallenen Imperiums, erklärte er. Auf dem Meer sei es schon unsicher genug, doch an Land vervielfache sich das Risiko. Auch als Skorbutfälle auftraten und den Kranken das Zahnfleisch abgeschabt werden musste, gab der Kapitän nicht nach. Von einigen Schiffen trafen Berichte über wachsende Unruhe und schlechte Moral ein. Sagas Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück, als sie Karmesin und Jorinde auf dem Achterdeck begegnete.